spannend. Weiß, kennt jemand den Namen von diesem Kollegen hier?
John Focul.
Nein, John Focul fast. Ja. Nee. Ja. Nee, Chris Hemsworth ist es nicht. Nee, das ist Charlie Hunnam. Kennt man nicht so sehr, wie gesagt, erst innerhalb der letzten 5 Jahre so bekannt geworden. Er spielt in einem Film mit und der ein oder andere wird ihn vielleicht dann kennen. Diesem hier. Sofort erkannt. Ja, ja, King Arthur. Wenn ihr Hollywood kennt, dann wisst ihr vielleicht King Arthur und hier Excalibur und so. Das wurde schon häufig verfilmt, das Thema. Und das ist momentan die neueste Verfilmung davon. Und ich fand da doch ganz interessant, was da am Anfang passiert oder wie das in diesem Film erklärt wird, was da am Anfang geschieht. Nämlich, da ist es so, dass der Vater sein Kind, das er so liebt, retten möchte. Und das kann er nur, indem er sich selbst opfert. Und der Vater opfert sich dann, er muss den Tod erleiden, aber er hinterlässt seinem Sohn etwas, nämlich eine mächtige Waffe. Und vielleicht kennt ihr das dann aus der nordischen Saga, das ist dann eben das Schwert Excalibur, das der Vater seinem Sohn hinterlässt und nur der Sohn kann dieses Schwert ergreifen, diese mächtige Waffe, um so dann auch das Böse zu besiegen in dem Film. Ja, ich selber muss sagen, das Predigtthema und auch das Thema, was wir heute feiern, ist ja Erntedank. Und ich muss sagen, Dankbarkeit ist so ein Thema, das ich in meinem Leben als ebenso eine mächtige Waffe erfahren habe. Und ich glaube auch, dass das für jeden von uns gilt, wenn wir dieses Potenzial hinter Dankbarkeit erkennen, dass wir sehen dürfen, dass Dankbarkeit eine wirklich mächtige Waffe ist. Und darum soll es auch heute gehen, um Dankbarkeit und dankbar sein. Heute habe ich nicht eine Bibelstelle für euch, sondern ich habe unterschiedliche Bibelstellen für euch. Und die möchte ich mit euch heute dann dazu mal betrachten. Und das Erste, was wir machen, ist, wir werden keine Bibelstelle lesen, denn erstmal muss ich mit euch ein bisschen trockene Wortuntersuchungen machen. Denn ich habe mir gedacht, ich möchte mal das Wort Dankbarkeit so mir anschauen, was sagt denn die Bibel dazu, so im Großen und Ganzen. Und wenn wir da erstmal ins Alte Testament schauen, da fällt etwas auf. Ja, wenn man es mal rein hebräisch dann das Wort untersucht, dann wird das Wort Toda. Und das Wort Toda wird ganz häufig und austauschbar auch mit dem Wort Lob und Preis übersetzt. Ja, also das ist eigentlich das gleiche Wort, Dank sagen und Lob, das ist austauschbar, wird das benutzt im Hebräischen. Und dann merkt man auch, wenn man sich all die Bibelstellen anguckt, im Alten Testament, wo es um Dank geht, da ist es fast immer mit Gesang, mit Liedern oder mit einem Opfer in Verbindung. Ja, also ich habe keine Stelle gefunden, wo es nicht irgendwie mit eins von diesen dreien in Verbindung steht. Und das macht deutlich, dass der Dank im Alten Testament sehr stark immer einen Ausdruck nach außen hat. Ja, also man könnte es auch mit Fremdwort expressiv nennen, dass man sich nach außen wirklich deutlich machen will. Dank muss im Alten Testament immer nach außen deutlich werden. Wenn wir uns da ins Neue Testament anschauen, da haben wir einen ganz anderen Fall. Im Griechischen haben wir das Wort Eucharisteo. Und da merkt man auch im Griechischen, die trennen das Wort Lob und Dank sehr deutlich voneinander. Ja. Also im Griechischen, ich habe es euch unterstrichen, haben wir das Wort Charis, kommt eben von dieser Wortwurzel Charis. Und Charis, wenn ihr im Griechischen bewandert seid, dann heißt es eigentlich Gunst, Gnade und Wohlgefälligkeit. Und es steht gar nicht so sehr mit Lob und Preis in Verbindung, wie das im Alten Testament ist, sondern Gunst, Gnade und Wohlgefälligkeit. Und wenn ihr euch diese Stellen anguckt, bedeutet es, wenn man jemandem dankbar ist, Gott zum Beispiel gegenüber, dann wünscht man dem etwas Gutes. Ja, also wenn ich Gott dankbar bin im Griechischen, dann sage ich ihm im Griechischen, Gott, ich wünsche dir etwas Gutes. Ja, ich wünsche dir Wohlgefallen. Dann merkt ihr, dass es verhält sich ganz anders wie im Alten Testament, weil da merken wir, im Neuen Testament ist es vielmehr ein innerer Wunsch, also es hat vielmehr mit dem Inneren zu tun. So. Und jetzt merkt ihr schon, Altes Testament sehr stark nach außen, Neues Testament sehr stark nach innen betont. Ja? Und das finde ich recht interessant, Wenn wir es also gesamt in der Bibel zusammenfassen, dann merken wir, es gibt ein Außen- und nach innen gekehrt sein. Aber das Wichtige ist, egal ob man nach außen sichtbar oder nach innen gekehrt seine Dankbarkeit auslebt, beides finden wir in der Bibel. Und beides ist völlig in Ordnung. Ja? Also wenn du ein Typ bist, der das nach außen deutlich machen muss oder möchte, oder jemand bist, der das nach innen gekehrt für sich innerlich verarbeitet, beides ist in der Bibel vollkommen zulässig. Aber es gibt etwas, das für beide Seiten gilt. Und jetzt kommen wir zur ersten Bibelstelle. Und ich glaube, sie hängt auch hinter mir. 1. Thessalonicher 5, 17 bis 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ganz ähnlich auch Epheser 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, wenn wir uns das Thema Dankbarkeit anschauen, dann wird von der Bibel her eigentlich recht deutlich, dankbar sein ist eine Pflicht für uns in der Nachfolge. Wenn wir Christus nachfolgen, dann ist es eine Pflicht für uns, dankbar zu sein. Auch im Alten Testament habe ich euch eine Stelle rausgesucht, Psalm 50, Vers 14, auch da wird das deutlich, opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. So. Und dann denkt man bis hierhin, ja, Pflicht und so, und es ist ein Auftrag und ja, machen wir. Aber was haben wir denn eigentlich dann davon? Und hier wird Vers 15 dann entscheidend. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Ja, und ich finde das ganz interessant, dass das mit Dank und Opferbringen so stark in Verbindung steht. Ja. Opfere Gott Dank und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Sag mir, die Bibel macht mir eigentlich deutlich, ja, ich habe die Pflicht, Gott gegenüber dankbar zu sein, aber ich bekomme dafür auch etwas von Gott. Nämlich, dass er mir beisteht, dass er uns beisteht. Wir sollen dankbar sein, das ist unsere Pflicht in der Nachfolge, aber dafür steht Gott uns auch bei und hilft uns am Tag der Not. Ja, ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von diesem Mann hier, das ist Wilhelm Schmidt. Und Wilhelm Schmidt, der hat sehr viel mit dieser Maschine da unten zu tun, als es ja, um die Dampfmaschine geht und um deren Entwicklung und Erfindung. Da hat er, ja, eigentlich muss man sagen, ist er der Erfinder dafür. Aber es ist ganz interessant, wenn man sich seine Biografie anschaut. Dieser Mann wächst in einem, irgendwo Sachsen-Anhalt, ich habe es vorhin nachgeguckt, aber ich habe den Namen vergessen. Er wächst im Osten Deutschlands auf, kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Die Mutter leidet schon lange Zeit Schmerzen seit der Geburt. Und kommt selber aus ärmlichen Verhältnissen und er selber wird auch so ein verlotterter Junge, wird zwar irgendwie in eine Schule geschickt, aber man merkt, in der Schule, er ist einfach nicht gut. Er kann nicht, es fällt ihm schwer, lesen zu lernen, es fällt ihm schwer zu schreiben. Irgendwann geht er auch gar nicht mehr zur Schule, weil er eh nichts aufnehmen kann und es für Zeitverschwendung hält und er lungert an den Bahnhöfen rum und an den Zuggleisen und eine Sache wird aber deutlich in der Zeit, er begeistert sich für Eisenbahnen. Er findet die so toll und er geht auch immer zu den Lokführern und nervt die richtig und fragt die alles aus und die sind schon richtig verärgert über diesen kleinen Bengel, der da so rumrennt. Und er kommt dann irgendwie so dazu, irgendwie handwerklich dann sich damit einzubringen mit den Bauarbeitern und so und dann merkt man, er hat handwerklich eine große Begabung. Ja, hat dann so einen Fall gehabt, wo er so ein ganz kompliziertes Schloss selbstständig repariert hat und die Leute waren begeistert und jemand hat das entdeckt und hat ihm dann gesagt, hey, ich gebe dir eine Ausbildung hier als Maschinenschlosser oder Schlosser damals noch genannt und durfte er diese Ausbildung anfangen und man merkt, okay, der Junge hat wirklich eine Begabung für Zahnräder und Schmieden und so Sachen. Und in dieser Zeit bekommt er dann ein neues Testament von einem seiner Ausbilder geschenkt und da kommt er dann zum Glauben. Und dann ändert sich auch was in seinem Leben, denn fortan sagt er sich, ab jetzt möchte ich nur Gott noch Danke sagen für alles, was ich erschaffen und erfinden darf. Und dann, um es ein bisschen zusammenzufassen, merkt man eben, wie gut dieser Junge ist. Er bekommt an der Universität eine hohe Stelle angeboten und wird da zum Erfinder und fängt an, ja, diesen Dampfdruck eben weiterzuentwickeln und dann diese Maschine zu entwickeln. Und am Ende seines Lebens hat er 1200 Patente bekommen, hat 1200 Erfindungen hervorgebracht, und unter jede seiner Erfindungen hat er Folgendes geschrieben. Er hat den Spitznamen Hans Dampfschmidt dann bekommen. Das stand nicht darunter, sondern was er darunter geschrieben hat, war unter jede seiner Erfindungen: Ich danke dir, Gott, ich danke dir. Unter jedem seiner Entwürfe. Und das Besondere war, jetzt denkt man ja, wenn man das so hört, das ist ja eine Karriere, die ist ja super. Ne, dann wird er ja richtig reich geworden sein, vom lausigen Bengel hin zum Reichtum. Nein, er ist all die Jahre seines Lebens in Armut geblieben. Und das war so witzig, denn er ist in diesem armen Viertel geblieben, in dem er geboren wurde, völlig verlottert. Da bin ich sicher, ob sogar das gleiche Elternhaus war. Und er hat auch immer arme Leute zu sich eingeladen, ja, dann hat er die versorgt, diese Leute, die er da um sich hatte. Und dann sind hohe Politiker und Kriegsgeneräle zu ihm hingekommen, weil er so ein guter Erfinder war und weil sie so profitieren wollten. Und dann saßen die mit ihm am Esstisch mit völlig armen Leuten um sich herum und man denkt sich, warum tut er sich das an? Weil er sich gesagt hat, ich danke meinem Gott. Und er hat auch diesen Satz gesagt: Was wirklich zählt, erhalten wir nicht durch intellektuelle Fähigkeiten, sondern durch Gott die höchste Macht. Und es ist so schön zu sehen an ihm, dass er für sein Leben verstanden hat, Dankbarkeit ist eine Pflicht. Und die hat er unter jede seiner Erfindungen drunter geschrieben. Und er durfte erfahren, auch wenn er aus diesen schlimmen Verhältnissen kam, wie Gott ihm trotzdem beistand in dieser Zeit. Ja, Hans Dampfschmidt, wirklich beeindruckend, was er erlebt hat. Auch die Erfindung, die er vorgebracht hat. Aber er hat das erleben dürfen, dass er diese Pflicht der Dankbarkeit Gott entgegengebracht hat, aber selbst erlebt hat, wie Gott ihm in dieser Zeit beistand. Ja, ich möchte mit euch ein bisschen weitergehen. Wir gucken uns mal einen zweiten Punkt an. Und dazu möchte ich mit euch mal Psalm 42 lesen. Und Psalm 42, wenn wir den jetzt lesen, dann werdet ihr merken, das ist mal gar nicht so schön. Wir lesen mal. Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht, wenn man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang, in der feiernden Menge. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Misa. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich verlassen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott? Also wenn wir diesen Psalm lesen, dann wird deutlich, da wird ganz tiefe Trauer und Depression zum Ausdruck gebracht. Ganz tiefe Trauer. Aber das ist nicht alles. Wenn ihr aufmerksam wart oder mitgelesen habt, dann werdet ihr gemerkt haben, ich habe zwei Sätze weggelassen und die sind entscheidend. Und diese zwei Sätze, daran wird für mich deutlich, dass Dankbarkeit so eine mächtige Waffe ist. Er sagt nämlich in Vers 6 und Vers 12, ist zweimal der gleiche identische Satz: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Ich habe das mal so als zweiten Punkt formuliert. Dankbarkeit trägt durch schwere Zeiten. Und nicht nur durch schwere Zeiten, sondern durch die schwersten Zeiten. Warum ist das so, habe ich mich gefragt. Warum ist das so, dass Dankbarkeit dir hilft, durch schwerste Zeiten hindurchzukommen? Und ich habe mir gedacht, okay, ich könnte es versuchen, irgendwie euch biblisch mit anderen Versen und so zu argumentieren und sowas. Dann habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich gebe euch einen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben, ganz kurz, und dann gebe ich euch auch noch ein anderes Beispiel dazu. Auch ich hatte eine sehr, sehr schwere Zeit, als ich auf der Bibelschule war. Ich konnte nur zu gut aussprechen, was wir gerade an Bibeltext gelesen haben vorher in Psalm 42. Es war unfassbar schwer für mich. Und eines Tages bin ich zu unserem Seelsorger an der Schule gegangen, zu Heinz Weber, und habe ihm gesagt, hey, so und so sieht's aus, das ist meine Situation. Und er war unfassbar bestürzt über das und hat gesagt, ach du liebe Zeit, das ist ja eine Katastrophe. Ja. Und dann hat er mir geholfen im Seelsorgerlichen, hat dann so ein paar Sachen zu mir gesagt, auch Sachen, die wirklich nicht schön waren für mich, aber sie stimmten, ich musste sie hören. Und dann sagt er diesen Einsatz. Er sagt, Psalm 42, Vers 6, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Und dieser Satz war es, der mir angefangen hat zu helfen, da rauszukommen. So, warum ist das so? Warum trägt das so durch? Bis dahin habe ich mich nur um mich selbst gedreht. Ich habe so viel Schlimmes erfahren, mir ging es ja so schlecht und ja, es war auch schlimm. Also es war ja wirklich so, es war ja nicht übertrieben oder sowas. Aber es war das Resultat, ich habe mich trotzdem nur um mich selbst gedreht. Selbstmitleid, ich bin das Opfer und mir wird ja so viel Unrecht angetan. Und dann hat Heinz diesen Satz gesagt und das war das erste Mal, dass ich aus diesem Gedankenspiralen, die sich nur um mich selbst drehen, das erste Mal ausbrechen konnte und den Blick auf Gott richten konnte. Das erste Mal seit anderthalb Jahren war das dann, dass ich davon weggekommen bin und meinen Blick auf Gott richten konnte. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Warum ist das so? Warum trägt Dankbarkeit durch so schwere Zeiten? Weil sie den Blick auf Gott lenkt. Und Gott ist der, der dieses Universum geschaffen hat. Er vermag alles zu tun. Und er hilft dir dann auch durch solche Zeiten hindurch. Ich habe euch noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Das hat hiermit zu tun. Es ist ein recht langer Text. Also ich muss das alles vorlesen, aber es ist, finde ich, eine sehr beeindruckende Begebenheit. Deswegen wollte ich sie euch so im Original vorlesen. Es fand statt wohl in einem solch einem Hutgeschäft, wo Hüte verkauft wurden. Wahrscheinlich ein bisschen altmodischer. Die Situation, kurz umschrieben, es scheint so, als ob ein Seelsorger oder ein Gemeindepastor in so ein Hutgeschäft kommt und mit einer Frau reden möchte und mit der Frau über ihren Nervenkostüm oder über ihren Stress zu reden. Und da steigt das Gespräch jetzt ein, das ich euch mit euch jetzt hier durchlesen werde. Was wissen Sie denn von Nerven? Sie haben ja keine Ahnung. Wissen Sie vielleicht, wie das ist, wenn man nachts einfach nicht mehr schlafen kann? Gut, dann nehme ich Schlafpillen, aber allmählich wirken auch die nicht mehr. Dann rauche ich eine Zigarette nach der anderen, das beruhigt mich ein wenig, doch auf die Dauer. Ach, entschuldigen Sie, ich muss für einen Augenblick in den Laden, die Mails, diese Verkäuferin, nur einen Augenblick. Ja, also das ist die Verkäuferin. Die elegante Besitzerin des vornehmen Geschäfts für Damenhüte verschwindet. Ich sehe mich in dem kleinen, luxuriösen, ausgestatteten Büro um. Alles piekfein und geschmackvoll eingerichtet. Nur diese Nerven der Dame, die scheint doch recht Not zu machen. Oder die scheinen ihr doch recht Not zu machen. Ist der Mann schuld? Er ist Angestellter einer großen Firma. Ich glaube, ihm wäre eine schlichte Hausfrau lieber als die Einnahme aus dem Geschäft. Aber ohne Auto möchte er auch nicht mehr leben. Oder ist die Frau überarbeitet? Und da kommt sie wieder herein. Also, wie gesagt, da können Sie gar nicht mitreden, was die Nerven betrifft. Ich kann nicht mehr lange aushalten, so sagt sie gestresst. Jetzt habe ich genug. Doch, da kann ich mitreden. Lassen Sie mich das einfach mal erzählen. Sie sind nervös und fertig, weil Sie viel zu tun haben. Bei mir war es umgekehrt. Ich saß Tag für Tag in einer Gefängniszelle. Es war im Dritten Reich und es machte mich halb wahnsinnig, dass gar nichts geschah. Den Wärter habe ich angefleht, er solle mich doch den Koks mit einschnippen lassen. Darauf meinte er lachend, ich gehöre doch zu den Leuten, die später ein Buch über ihre Gefängniszeit schreiben. Deshalb wolle er lieber ganz korrekt bleiben. So saß ich und grübelte und dachte nach und nichts geschah. Kein Verhör, keine Unterbrechung, kein Hoffnungsschimmer. Eines Tages war ich fertig, einfach fertig mit den Nerven. Ich dachte, wenn ich jetzt nachgebe, dann rutsche ich in das dunkle Reich der geistigen Umnachtung, von wo man nicht mehr zurück kann. Genauso ist es, unterbrach mich die Frau erregt. Erzählen Sie weiter. Natürlich war ich auch rein körperlich am Ende. Das Essen war so abscheulich, dass ich kaum ein Bissen hinunterwürgen konnte. Und der Mangel an frischer Luft, na kurz, ich war an dem Punkt, wo man die Zelle zertrümmert und die Zwangsjacke bekommt. Und dann fiel mir auf einmal ein, als hätte es mir einer zugeflüstert, ein Wort aus der Bibel: Saget Gott Dank alle Zeit für alles. Ja, das war wie ein Befehl. Ich kniete nieder und begann, Gott zu danken. Zu danken? Ja, wofür denn? Unterbrach mich die Frau. Nun, ich dankte Gott, dass er da ist und dass er mir so ein reiches Leben geschenkt hat und dass er mich ja nicht vergessen hat und dass ich doch eigentlich ganz gesund sei und dass ich in der letzten Nacht ein paar Stunden Schlaf gefunden hatte und dass ich so eine liebe Frau, nette Kinder habe und es fiel mir eine Menge ein. Vor allem aber dankte ich ihm, dass er seinen Sohn Jesus gegeben hat, dass der für mich so viel durchgemacht hat, dass er alle meine Sünden weggetragen hat. Als ich fertig war, war eine Stunde rum. Am Nachmittag machte ich es ähnlich. Leise sang ich ein paar Loblieder. Ich stellte mir vor, wie die himmlischen Heerscharen um den Thron des dreieinigen Gottes herumstehen und anbeten. Und dann stellte ich mich im Geist in diese himmlische Schar und lobte mit. Und was geschah dann, fragte die Frau. Dann kam Ordnung in die Sache. Jeden Tag wurden 2 Stunden angesetzt für das Lob Gottes. Und damit kam Ordnung und Ruhe in alles andere. Ich verlor die Panik, ich wurde fröhlich, die Wärter wurden netter. Eines Tages durfte ich meine Frau besuchen. Die meinte, man müsse Angst um mich haben, weil ich sehr schmal geworden sei und das Essen sich ja nicht vertrüge. Da habe ich gesagt, um mich brauche man keine Angst zu haben, denn ich hätte endlich Zeit, Gott zu loben. Aber um die Leute da draußen müsse man Angst haben, denn die rieben sich mit viel unnützigem Zeug auf und hätten weder Zeit, Gottes Wort zu hören, noch ihn anzubeten. Und ihre Nerven? Na, Sie sehen doch, die sind so gut geworden, dass sie sogar auf den Gedanken kamen, ich könne bei den Nerven gar nicht mitreden. Ja. Also merkt, es ist eine längere Geschichte, aber ich finde, sie macht so deutlich, wie mächtig Dankbarkeit sein kann. Dankbarkeit kann durch solche schweren Zeiten hindurchtragen. Und warum? Weil sie den Blick auf Gott lenkt, der dich aus sowas herausziehen kann. Ich möchte doch eine dritte Bibelstelle mit euch anschauen. Da habe ich 2. Korinther 9, Vers 10 bis 11 herausgesucht. Da schreibt man Vers 10 grob zusammengefasst: Gott möge euch die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung an Gott bewirkt. Ja, und da seht ihr wieder, da ist wieder die Danksagung, die vorkommt. Und ich finde es gerade Vers 11 finde ich so interessant. Was passiert denn da in Vers 11? Da sehen wir hier, ihr werdet reich sein in allen Dingen, da merkt man, da verändert sich etwas. Veränderung der Umstände. Und auch ihr werdet ihr werdet reich sein zu geben in aller Freigebigkeit. Und dann merkt man auch, da verändert sich was im Charakter. Auf einmal wird man freigebig. Und wovon wird das alles begleitet? Mit Danksagung. Es geht einher mit dem Dank. Und ich finde, das ist auch so ein ganz wesentlich wichtiger Punkt. Und das habe ich als drittes festgehalten. Dankbarkeit bewirkt geistliche Veränderung. Es verändert uns auch geistlich. So, diese Veränderung, wenn ihr die Bibel aufmerksam lest, dann ist Veränderung ein wesentlicher Bestandteil in unserer Nachfolge. Ja, auch da zwei Stellen zu, Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja, da merkt ihr, Paulus sagt, ihr sollt euch verwandeln, das heißt Veränderung. Man soll sich verändern. Selber auch 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist Gottes. Und auch hier wieder diese Verwandlung, diese Veränderung. Und in wen? In was? In den Herrn. In Jesus selbst sollen wir verwandelt werden. Und wir haben gesehen, Dankbarkeit, das bewirkt so eine Veränderung. Ja, Dankbarkeit bewirkt eine geistliche Veränderung hin zum zu Jesu Vorbild. Auch hierzu eine Geschichte, auch die werde ich euch vorlesen. Sie hat mit solch einer kleinen Spendendose zu tun. Ja, also ihr seht, so eine Spendendose, da kann man so eine Münze reinwerfen. Und da habe ich eine Geschichte von einer Frau. Und da lesen wir auch, ich weiß von einer alten Dame, die nie begreifen wollte, dass sie Wohltaten empfangen hätte, für die sie dankbar zu sein habe. Sie fand im Gegenteil, sie habe gar nichts Dankenswertes in ihrem Leben und daher recht viel Grund, verdrießlich zu sein. Ja. Eines Tages brachte ihre junge Nichte, die bei ihr wohnte und die im Gegensatz zu ihrer Tante immer sehr fröhlich war, aus einer Abendveransammlung ein Geschenk mit, eine Missionsbüchse. Siehst du, Tante, in diese Büchse steckt man immer einen Groschen, sobald man für etwas Besonderes zu danken hat. Übers Jahr, wenn wieder Missionsversammlung ist, wird die Büchse aufgemacht und das viele schöne Dankgeld bekommt die Mission. Ist das nicht hübsch? Die Tante fand es nicht hübsch und stellte mürrisch die Büchse auf die Kommode. Sie hatte ja noch nie im Leben für etwas zu danken gehabt. Vor dem Schlafengehen las sie aber noch einmal den Spruch, der auf der Büchse stand. Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltat, die er an mir tut? Wohltat? Unsinn, dachte sie und legte sich schlafen. Wie behaglich war ihr Bett, wie weich und warm. Merkwürdigerweise fielen der Tante die arm elenden armenischen Flüchtlinge ein, die Kinder, die auf nackter, kalter Erde ihr Nachtlager suchen mussten, die unglücklichen Geschöpfe. Und sie? Wie kam sie zu der köstlichen Wohltat eines guten Bettes? Der Tante wurde sehr unruhig zumute, sie konnte gar nicht einschlafen. Plötzlich sprang sie aus dem Bette, griff nach ihrem Portemonnaie und stürzte zur Kommode. Und der erste Groschen fiel klirrend in die Missionsbüchse. Jetzt konnte die Tante schlafen. Am Morgen am Frühstückstisch las sie in der Zeitung einen Bericht von einer Mutter, die ihr Kind arg misshandelt hatte. Und ich habe so eine liebe und geduldige Mutter gehabt, dachte sie. Ich muss zum Dank für meine Mutter einen Groschen in die Büchse stecken. Sie tat es und im Laufe der Woche folgten diesen beiden Groschen, schweigend noch manche andere. Und dabei wurde die Büchse immer schwerer und die Tante immer fröhlicher. Sie fand ja alle Tage so viel zu danken. So ging es weiter, Woche um Woche, Monat um Monat. Endlich war das Jahr herum. Du kommst doch mit in die Missionsversammlung, fragte Lisa die Tante, als sie sich den Mantel anzog. Natürlich wollte sie mit, sie musste doch selbst ihre Büchse hintragen. Sie war ganz voll, der letzte Groschen guckte sogar noch ein wenig heraus. Der ist für dich, Lisa, hatte die Tante gesagt beim Hineinstecken. Du bist doch meine größte Wohltat. Die Versammlung war sehr schön. Zum Schluss wurden alle Büchsen aufgemacht, denn jeder hatte die seine mitgebracht und die Groschen gezählt. Wie war die Tante neugierig, als ihre Groschen gezählt wurden? 56 Mark und 60 Pfennige, sagte der Prediger und nickte ihr freundlich zu. Das ist schön. Wollen Sie wieder eine Büchse mitnehmen? Ja, das wollte sie. Ihre alte Büchse hatte sie ja so froh gemacht. Dann würde die neue sie doch noch froher machen. Ja, die Tante versteht nun ein wenig, wie man es macht, dass man dem Herrn alle seine Wohltat vergilt, die er an uns tut. Ich finde das so beeindruckend an dieser Begebenheit, wie schön deutlich wird, dass Dankbarkeit einen Menschen grundlegend verändern kann. Aus einem völlig mürrischen und missmutigen Menschen wird ein Mensch, der dankbar ist, der fröhlich wird, wo man schon allein durch die Geschichte merkt, wie viel mehr Sonnenstrahlen da am Ende herauskommen. Ja? Und ich finde, da wird so deutlich, Dankbarkeit, es bewirkt eine Veränderung, eine geistliche Veränderung in uns. Ja, und das genau in das Vorbild, das Jesus uns gibt. Ich will zum Schluss nochmal zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, dankbar sein ist eine Pflicht für uns in der Nachfolge, aber wir dürfen auch erleben, wie Gott uns dann beisteht. Und das dann auch zum zweiten Punkt führt, Dankbarkeit trägt durch schwere Zeiten, weil sie den Blick auf Gott lenkt. Und als drittes haben wir festgestellt, Dankbarkeit bewirkt geistliche Veränderung hin zum Vorbild Jesu. Amen. Ja, ich darf